Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem ersten Podcast auf der SISAPS-Seite wollen wir uns auf neue Weise im Internet präsentieren. Den Anfang machen wir, Eckhard Kumbier und ich, Rainer Erises, mit einem kurzen Gespräch zu unserer Forschung. Die Pandemie brachte ja in den vergangenen Monaten etliche Einschränkungen für uns alle, für uns auch in der Forschung. Reale Treffen in unserem Verbund waren nur zu Beginn unserer Forschungsarbeit uneingeschränkt möglich und so mussten wir uns bald auf Online-Treffen virtuelle Absprachen verlegen. Die Pandemie brachte aber auch neue Möglichkeiten des Austauschs unter den Forschungsgruppen, von denen wir mit Sicherheit auch nach Corona profitieren werden. Auch unsere beiden jüngsten öffentlichen Symposien haben wir per Videoschaltungen durchgeführt. Inzwischen sind wir also an dieses virtuelle Miteinander gewöhnt, wozu ja auch der Podcast gehört.
Ja, das ist richtig, Rainer. Mit diesen digitalen Angeboten erreichen wir aber auch natürlich eine breitere Öffentlichkeit, wahrscheinlich deutlich mehr als auf bisherigem Weg. Das hat ja die letzte digitale Tagung zur Psychiatrie in der DDR eindrucksvoll gezeigt. Teilnehmerzahlen wie über 100 sind mittlerweile keine Seltenheit mehr.
Ich darf uns vielleicht kurz vorstellen, Eckhard Kumbier leitet die Rostocker SISAP-Forschung zur, ich sage jetzt mal, DDR-Psychiatrie und ich, Rainer Erises, arbeite für die Universität Erlangen-Nürnberg Strukturen im DDR-Gesundheitswesen auf. Eckhard, gleich zu Beginn natürlich, DDR-Psychiatrie, dieser Begriff, den ich gerade gesagt habe, das ist natürlich ein Lapsus, der nicht passieren darf. Die DDR-Psychiatrie, das ist eine Formulierung, die im Grunde sachlich falsch ist und sicherlich vielen Psychiatern, die in der DDR gearbeitet haben, aufstoßen wird. Die DDR-Psychiatrie als solche gab es natürlich nicht. Und das ist ja gerade Gegenstand unserer oder speziell eurer Forschung in Rostock.
Ja, das stimmt. So ein Begriff wirkt, als hätte es tatsächlich eine eigene DDR-eigene Psychiatrie gegeben, also die sich unabhängig von der Psychiatrie in der BRD oder anderer Länder, also quasi isoliert entwickelt habe. Heute können wir auf die Frage antworten, ob es die DDR-Psychiatrie gab. Nein, eine eigenständige, isolierte oder gar kommunistische DDR-Psychiatrie, also die DDR-Psychiatrie gab es nicht. Vielmehr gab es, wenn man so will, viele kleine DDR-Psychiatrien, also lokal unterschiedlich ausgerichtete Einrichtungen und in ihnen unterschiedlich handelnde und wirkende Akteure und die Psychiatrie, das kann man sagen, folgte als Fachgebiet insgesamt der internationalen Entwicklung, wenngleich sie von den in der DDR bestimmten gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen beeinflusst wurde, die wiederum staatlichen und damit politisch-ideologischen Einflüssen unterlagen und mit der Tendenz zur Entmündigung und staatlichen Kontrolle einhergingen.
Ja, mir fällt gerade auf, ich könnte ja auch argumentieren, dass der Begriff DDR-Psychiatrie bereits so eine Vorverurteilung enthält. Also in dem Sinne, dass wir, wenn wir von einem medizinischen Fachgebiet sprechen, gleich so eine Politisierung dieser Fachrichtung ausgehen. Also als hätte die Psychiatrie in der DDR nie auch als eigenständige medizinische Disziplin als solche agieren können. Aber ich denke, das führt uns ja auch zur Betrachtung der frühen 90er Jahre, die wurden ja schon erwähnt, die unmittelbare sogenannte Nachwendezeit. Also damals wurde ja der Staat DDR hinweggefegt in einem revolutionären Akt. Also die DDR starb, das System der Bundesrepublik dominierte und innerhalb dieser anfänglichen Dichotomie, also das falsche Alte und das richtige Neue, war wenig Platz für eine differenzierte Betrachtung. Und eben in dieser Zeit, unmittelbar mit der friedlichen Revolution, setzte ja die primär öffentliche Auseinandersetzung um die Institution Psychiatrie und vor allem ihre Einbindung in das Herrschaftssystem ein. Und diese wurde zunächst sehr emotional geführt und sie war häufig von Vorurteilen geprägt. Aus heutiger Sicht finde ich das ja eigentlich verständlich, aber mit einer echten Aufarbeitung hatte vieles, etwa so Medienberichte in überregionalen Zeitungen, herzlich wenig zu tun, also mit einer Aufarbeitung historisch korrekten und war sachlich auch nicht korrekt, wenn ich nur an Schlagzeilen im Magazin Stern zur Klinik in Waldheim denke, Eckhard.
Ja, Rainer, tatsächlich zu Beginn der 90er Jahre erschienen die von dir erwähnte Serie von Berichten im Magazin Der Stern über Waldheim, einer Spezialabteilung der Nervenklinik Hochweitschen, in der es nachweislich zur Verletzung von Menschenrechten gekommen war. Und es erschien auch unter anderem das Buch von Ernst Klee, Irrsinn Ost, Irrsinn West, Psychiatrie in Deutschland und anderes. Und diese genannten Beiträge prangerten völlig zu Recht Missstände an, aber sie fokussierten auf einzelne extreme Fälle. Und dieser zweifelsohne notwendigen Debatte folgte dann eine differenzierte Auseinandersetzung. Du hast es schon angesprochen. Insgesamt kann man auch sagen, hat sich die Forschungslandschaft zur DDR und auch zum Gesundheitswesen und damit zur Psychiatrie gerade in den letzten Jahren verändert. Die historische Aufarbeitung der Psychiatrie wird mittlerweile in die des staatlichen Gesundheitswesens der DDR und natürlich in die gesamtgesellschaftliche Entwicklung integriert. Wichtig vor allem, das muss man immer wieder sagen, an die Stelle einer dichotomen Sichtweise tritt immer mehr die einer differenzierten. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Ansatz.
Ja, man muss ja auch natürlich sagen, dass die Vorwürfe gerade gegen die Psychiatrie ja nicht von ungefähr kamen. Das Fachgebiet hat ja innerhalb der Gesellschaft oder der Medizin doch stets eine Sonderrolle. Also denken wir beispielhaft an den Missbrauch in der Nazizeit. Massenhaft Menschen wurden als sogenannte Ballastexistenzen beschrieben und in den psychiatrischen Anstalten ermordet. Oder denken wir an den politischen Missbrauch der Psychiatrie in der Sowjetunion, der spätestens in den 1970er Jahren in der Weltöffentlichkeit, also auch in der Fachwelt, angeprangert wurde. Und denken wir vielleicht auch daran, dass gerade die psychiatrischen Kliniken innerhalb des DDR-Gesundheitswesens ja ganz hinten standen, wenn es etwa um Finanzierung und Ausstattung der Kliniken ging. Und selbst in der DDR wurden die Zustände intern ja als menschenunwürdig teilweise bezeichnet. Also dass die Psychiatrie oder eben diese angebliche DDR-Psychiatrie in den medialen Fokus 1990 geriet, war insofern in einer Zeit des ja nachrevolutionären Aufräumens nicht verwunderlich.
Das denke ich auch. Nach 1989 rückte verständlicherweise und folgerichtig zunächst die Frage nach der Funktionalisierbarkeit der Psychiatrie als Institution und Wissenschaft, in der ja als moderner Fürsorgediktatur und durchherrschter Gesellschaft etikettierten DDR in den Fokus der Öffentlichkeit und auch in den der Forschung. Man muss ja immer bedenken, die besondere Rolle der Psychiatrie innerhalb der Medizin ergibt sich ja auch dadurch, dass sie seit ihrer Etablierung als medizinische Fachdisziplin im ausgehenden 18. Jahrhundert immer wieder als verlängerter Arm staatlich motivierter Ordnungsinteressen fungierte. Und das führte, du hast es angesprochen, wiederholt zum Missbrauch der Psychiatrie, wie schon erwähnt, am schwerwiegendsten während der Zeit des Nationalsozialismus, aber auch ab den 60er Jahren in der Sowjetunion, wo systematisch politische Dissidenten als psychisch krank erklärt und weggesperrt worden waren. Und diese Doppelfunktion der Psychiatrie zwischen Heilen, der Sicherung sozialer Kompetenzen einschließlich der Vermeidung von Ausgrenzung einerseits und andererseits dem Schutz der Gesellschaft in Form eines vorbeugenden Gesundheits- und Gefährlichkeitsmanagements, der nicht selten mit erheblichen Eingriffen in die Freiheitsrechte von Menschen verbunden war und auch heute noch ist, spielt ja deshalb nicht nur in der historischen Forschung eine Rolle. Die Psychiaterin und in der Bürgerrechtsbewegung der DDR aktive Sonja Süß konnte ja schon in den 1990er Jahren die These vom generellen politischen Missbrauch der Psychiatrie in der DDR widerlegen. Ich verweise hier ja auf ihr bekanntes Buch. Dennoch ist es nach wie vor wichtig, meine ich, die Verknüpfung zwischen der Psychiatrie und den autoritären Strukturen der DDR-Gesellschaft aufzuspüren. Allerdings ohne jedoch die Psychiatrie von vornherein einseitig politisch zu deuten und wissenschaftlich zu diskreditieren. Wir wissen, dass etwa Ärzte als inoffizielle Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit tätig waren, auch Patientengeheimnisse verraten hatten. Wir wissen, dass psychisch Kranke vorübergehend gegen ihren Willen untergebracht wurden. Und es hatte auch Fälle psychiatrischer Disziplinierung unbequemer Menschen gegeben, die von der sogenannten sozialistischen Normvorstellung abwichen. Aber nochmal Hinweise darauf, dass die Institution Psychiatrie als Gesamtheit und systematisch als Instrument zur Verfolgung politischer Gegner benutzt worden sei, die gibt es nicht. Aber das Thema bleibt weiterhin aktuell. Du hast ja, Rainer, erst kürzlich in einem Artikel darauf hingewiesen, dass es bis heute Mutmaßungen über eine Psychiatrisierung von weitaus größerem Ausmaß gäbe.
Es ist ja im Grunde so, wenn wir die Berichte der 90er Jahre lesen, die du angesprochen hast, oder auch etwaige Diskussionen in der Bundesrepublik, ja früher schon der 80er Jahre, dann sehen wir, dass die Einschätzungen zur Psychiatrie in der DDR doch meist politisch motiviert waren, gefärbt waren. Und das hat mit der Aufarbeitung ja eigentlich wenig zu tun. Es ist auch unsachlich gegenüber vielen, ja, Psychiatern und Therapeuten, die damals in der DDR gewirkt hatten. Aber gleichzeitig gab es eben diese Zwangseinweisung oder amtsärztliche Registrierung von psychiatrischen Patienten sowie einen unklaren Umgang mit, ja, ordnungspolitischen staatlichen Vorgaben auf der Verwaltungsebene. Und das sollten wir heute differenziert betrachten. Du hast ja erwähnt es gerade, die Autorin Sonja Süß, die hat nach ihrer sehr umfassenden Veröffentlichung, nach dieser Buchveröffentlichung, wurde sie stark angefeindet. Und das ist auch sogar öffentlich gemacht worden. Das ist ja nachlesbar in den Leserbriefen des Ärzteblattes Ende der 90er Jahren. Also das gibt einen sehr starken Einblick in diese Debatte damals. Und das war für mich so ein Grund für diesen neuen Artikel, dass wir uns differenzierter mit der DDR-Vergangenheit beschäftigen sollten. Und gerade für die Psychiatrie ist das nicht einfach. Ja, das wirst du ja als Psychiater selber besser wissen. Denken wir nur an die Strömungen wie die Antipsychiatrie. Da geht es auch um Grundsätzliches. Also akzeptiere ich das Fachgebiet als solches oder nicht? Und schon wird die Diskussion um Verfehlungen schnell politisiert oder auch emotional geführt.
Das trifft zu, völlig klar. Das Fach Psychiatrie unterliegt meiner Ansicht nach trotz verschiedener öffentlicher Kampagnen in den letzten Jahren noch immer einer Stigmatisierung. Das trifft leider auch für die betroffenen Menschen zu, also die psychisch Erkrankten. Und zudem sind im öffentlichen Bewusstsein, so mein Eindruck, nach wie vor Schilderungen Einzelner präsent, die während der DDR-Zeit mit der Institution Psychiatrie in Berührung kamen und über ihre vorwiegend negativen Erfahrungen berichteten. Und über diese persönlichen Berichte und bekannten einzelnen Extremfälle hinaus, die wir ja schon erwähnt hatten, scheint aber das genaue Ausmaß eines Missbrauchs, politischen Missbrauchs, weiterhin unklar zu sein. Und um diese Problematik aber untersuchen zu können, muss zunächst geklärt werden, wie ein politischer Missbrauch in der Psychiatrie eigentlich definiert werden kann. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, tauchen ja die Fragen auf, werden damit im engeren Verständnis die Fälle eingeschlossen, in denen primär gesunde Menschen aus politischen Motiven als psychisch krank deklariert und gegen ihren Willen in psychiatrische Einrichtungen gebracht und dort festgehalten wurden. Dann bleiben beispielsweise Fälle unberücksichtigt, wie die von tatsächlich psychisch kranken Menschen, die anlässlich von gesellschaftlichen Ereignissen wie bestimmten Staatsfeiertagen in die psychiatrischen Kliniken eingewiesen oder dort zurückgehalten wurden, obwohl dafür zu diesem Zeitpunkt keine medizinische Indikation, also Notwendigkeit bestand. Und das trifft auch möglicherweise für die Fälle zu, in denen, wie schon erwähnt, behandelnde Ärzte ihre Schweigepflicht brachen und Auskunft über ihre Patienten an Dritte, wie das MFS weitergaben oder eng mit diesem kooperierten und dem Patienten damit möglicherweise nachhaltig schadeten, denn in einigen Fällen wirken ja die Folgen bis heute nach.
Ich merke gerade, wir könnten das immer weiter vertiefen, noch in diese Frage des politischen Missbrauchs der Psychiatrie. Aber im Grunde ist ja generell in der DDR-Geschichtsaufarbeitung vieles anfangs, ich sag mal, ja, emotional gelaufen. Wir hatten das ja schon erwähnt. Wenn wir mal zurückgehen ins Jahr 1990, die Wiedervereinigung bedeutete eben, dass zwei deutsche Teilgesellschaften mit ihrer zwar nie voneinander losgelösten, im Wesentlichen aber doch von Unterschieden geprägten Geschichte nun wieder zusammenfinden mussten. Und 40 Jahre freiheitliche Demokratie auf der einen und dann 40 Jahre Diktatur auf der anderen Seite hatten beide Teilgesellschaften dann eben auch mental nachhaltig geprägt. Und diese Geschichtsaufarbeitung begann eben damals sehr rasch, vor allem durch Medien. Ich erinnere hier an die ganzen Enthüllungsstorys zur Stasi-Vergangenheit von Prominenten. Außerdem kamen ja wesentliche Impulse auch aus der Politik damals anfangs.
Also man kann sagen, die Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit geht, wie auch die Strafverfolgung von DDR-Unrecht auf die friedliche Revolution von 89, 90 zurück. Im November 1991 hatte ja der ehemalige DDR-Bürgerrechtler und SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Meckel die Einsetzung einer, wie sie sich nannte, Enquete-Kommission zur politischen Aufarbeitung von 40 Jahren Vergangenheit der DDR gefordert. 1992 setzte der Bundestag die Enquete-Kommission Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur ein, die von 92 bis 94 aktiv war. Und als sich dann zeigte, dass die Arbeit noch nicht beendet werden konnte, beschloss der Bundestag, die zweite Enquete-Kommission Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit einzurichten. Die wirkte dann von 95 bis 98. Nach anfänglicher öffentlicher Skepsis über eine mögliche politisch gelenkte Geschichtsschreibung konnten aber die Enquete-Kommission das Wissen über staatliche Strukturen, Organe, Opposition, Widerstand sowie den Alltag in der DDR erheblich erweitern. Und die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur stellt diese Materialien ja auch dieser Enquete-Kommission online zur Verfügung. Und 2005/6 setzte die Bundesregierung dann eine Expertenkommission zur Schaffung eines Geschichtsverbunds Aufarbeitung der SED-Diktatur unter Vorsitz des Historikers Martin Sabrow ein. Und damit war letztlich das Bemühen der Politik verbunden, sich aus der geschichtspolitischen Debatte zurückzuziehen, indem sie die Kommission mit unabhängigen Experten, also vorwiegend auch Historikern, aber auch anderer Professionen besetzte.
Wird ja immer mal so von uns, auch an uns, ja, das haben wir bei den Tagungen ja auch immer mal herangetragen, DDR, das ist ja Vergangenheit, 30 Jahre tot. Und dann stellt sich die Frage, was sollen denn diese Geschichten? Aber für die Geschichtsforschung, jetzt mal allgemein gesprochen, sind 30 Jahre natürlich kein Zeitraum. Das ist ja kein Geheimnis, dass Forschung Zeit braucht generell. Und natürlich leben heute viele der damals Agierenden ja nicht mehr. Aber historische Forschung lebt auch, ja, in meinem Teilforschungsprojekt ausschließlich von Archivakten. Und da sind manche Akten erst jetzt einsehbar. Also insofern, wir wissen schon viel zum DDR-Gesundheitswesen oder zur Psychiatrie in der DDR. Aber es gibt eben noch viele offene Fragen. Und das hattest du ja am Anfang gerade schon angesprochen. Insofern war ich auch recht froh, dass uns das Bundesministerium für Bildung und Forschung mit diesem großen SISAB-Projekt betraut hat.
Ja klar, das ist natürlich sehr wichtig, dass wir die Gelegenheit bekommen, im Rahmen dieses Forschungsprojektes nach Antworten auf noch offene Fragen überhaupt suchen zu dürfen und neue Ansätze auch für weitergehende Forschung zu schaffen. Deshalb sind wir letztlich dem BMBF sehr dankbar für diese Unterstützung. Denn die DDR ist, auch wenn sie seit über 30 Jahren nicht mehr existiert, in der gegenwärtigen öffentlichen und wissenschaftlichen Debatte immer noch sehr präsent. Die Auseinandersetzung mit der DDR hält an und man ist ja auch Teil unserer heutigen Verständigung über die deutsche Identität. Und in diesem häufig langwierigen, mühevollen Prozess geht es aber nicht nur um Erkenntnisse, sondern es geht auch um eine innere Haltung gegenüber diesem problematischen Abschnitt unserer Geschichte. Neben der vorhin von mir genannten, vor allem politisch motivierten wissenschaftlichen Aufarbeitung sind neben den Medien, die du ja auch schon nanntest, auch zahlreiche unabhängige Initiativen, Opferverbände und Gedenkstätten in der öffentlichen Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit aktiv. Und diese Aufarbeitungsinitiativen gehen insbesondere auf die Bürgerkomitees zurück, die sich 89, 90 mit der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR auf lokaler und regionaler Ebene befassten und sich danach der politisch-historischen Auseinandersetzung mit dem SED-Regime vor Ort widmeten. Das sollten wir in unserer derzeitigen Diskussion über die historische Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit nicht vergessen.
Ja, das finde ich ganz wichtig. Eckhard, was mir auffällt, vielleicht könnten wir beide einmal kurz erzählen, was wir innerhalb des Projekts konkret anstreben. Wir sind ja im SISAB-Verbund vier Projekte, während ich die Strukturen im Gesundheitswesen, also die Machtverhältnisse, gesundheitspolitische Ziele und Vorgaben allgemein beschreibe, erforschen die drei anderen Teilprojekte Einflüsse auf drei, ich verkürze mal, Psychodisziplinen. Jena untersucht die Psychotherapie. Die Fachhochschule Dortmund, die Psychologie und ihr an den Universitätsmedizinen in Rostock und Greifswald habe die Psychiatrie in der DDR im Fokus.
Ja, genau. Innerhalb des Verbundprojektes Seelenarbeit im Sozialismus untersuchen wir in dem zugehörigen Teilprojekt Psychiatrie in der DDR zwischen Hilfe, Verwahrung, Missbrauch, die Rolle der Psychiatrie im DDR-Gesundheitswesen sowie die zugehörigen Strukturen. Und innerhalb dieser Strukturen interessieren uns besonders die Abläufe, gesetzliche Rahmenbedingungen, Akteure und deren Interaktionen vor dem Hintergrund politisch-ideologischer und fachlicher Diskurse und Vorgaben. Und Ziel ist es, Beziehungsstrukturen zu erkennen und den Einfluss sowohl Einzelner als auch der von Gruppen innerhalb der Psychiatrie sowie außerhalb auf politisch-administrativer Ebene zu überprüfen. Dadurch sollen die Handlungsspielräume herausgearbeitet und die für die Durchsetzung der Gesundheits- und Wissenschaftspolitik verantwortlichen SED sowie institutionellen Leitungs- und Machtstrukturen aufgezeigt werden.
Sind wir ja eigentlich wieder beim Aspekt vom Anfang. Es war eben keine politisch einheitliche DDR-Psychiatrie, sondern es gab eben diese Handlungsspielräume in den psychiatrischen Institutionen vor Ort. Und die Frage ist dann, welche Möglichkeiten oder Grenzen hatten Verantwortliche innerhalb des staatlichen Gesundheitswesens? Na, das finde ich also sehr spannend, denn auch seitens der staatlich-zentralistischen Führung selbst gab es ja inhaltliche Spielräume. Es gab zwar klar diese ideologischen Grenzen, es gab auch Entscheidungshierarchien und es gab auch eben diese Parteibürokratie, aber es gab gleichzeitig stellenweise ein nicht ausgefülltes inhaltliches Machtvakuum und auch eine staatliche Hilflosigkeit. Das zeigen die Akten heute eigentlich sehr gut. Und gleichzeitig frage ich mich, wie das dann eben genutzt wurde, also welche Freiräume für eine inhaltliche Entwicklung in der Psychiatrie tatsächlich genutzt wurde. Gerade in der Psychiatrie der DDR gab es ja bemerkenswerte Ansätze. Also ich denke jetzt nur an die Leipziger Universität und die sozialpsychiatrischen Ansätze.
Wenn es um die historische Aufarbeitung der Psychiatrie in der DDR geht, und dann müssen auch die in einer Gesellschaft wie der DDR bestehenden Handlungsspielräume, die du angesprochen hast, berücksichtigt werden. Diese Handlungsspielräume waren, das wissen wir ja, aufgrund der alle gesellschaftlichen und auch privaten Bereiche umfassenden politischen Einflussnahme durch den SED-Staat oft reglementiert. Und das führte bei jedem Einzelnen mehr oder weniger zu einem sich anpassen, widerstehen oder sogar beiden. Und so waren auch die Akteure innerhalb der Psychiatrie nicht nur in der Rolle von passiv Betroffenen, sondern sie konnten, vielleicht mussten sogar als aktiv Handelnde die Verhältnisse mitgestalten innerhalb einer sogenannten partizipatorischen Diktatur, so hat das die Historikerin Mary Fulbrook bezeichnet, zumindest auf lokaler Ebene. Gerade die Reformbemühungen der Psychiatrie zeigen, dass die Verantwortlichen in den psychiatrischen Institutionen die Möglichkeiten und Grenzen ihres Handlungsspielraums kannten, den sie innerhalb des staatlichen Gesundheitswesens hatten. Die Protagonisten in Leipzig, Rodewisch, Brandenburg und andernorts wussten sehr wohl, dass sie in ihren Möglichkeiten, Reformen in der DDR sozusagen von unten durchzusetzen, an zum Teil eng gesteckte politisch-ideologische Grenzen stießen. Das sollte sich besonders in der Diskussion über die teils desolaten Zustände in den psychiatrischen Einrichtungen und der Versorgung psychisch kranker Menschen zeigen. Und im Wissen um die Grenzen des Machbaren war ihnen zugleich bewusst, dass die Verantwortung für die notwendigen Veränderungen in die psychiatrischen Einrichtungen selbst verschoben wurde und politische Unterstützung ausblieb und eine öffentliche Diskussion über Missstände wie in der BRD war schon gar nicht möglich. Doch wir wissen bis heute relativ wenig über trotzdem vorhandene Handlungsspielräume, also Möglichkeiten und über diejenigen, die sie nutzten. Inwieweit war es möglich, zumindest in einigen sozialen Bereichen noch selbstständig, autonom von unten in einer in dieser Hinsicht stillgelegten Gesellschaft zu agieren. Die Soziologin Siegfried Meuschel geht ja davon aus, dass in der DDR eine politisch gewollte und durchgesetzte Unterordnung zu einem, wie sie es nannte, sozialen Entdifferenzierungsprozess geführt habe, der der Gesellschaft im Staatssozialismus ihre Eigenständigkeit beraubte, so dass es nur noch möglich gewesen sei, sich innerhalb der gleichgeschalteten Gegebenheiten zu arrangieren. Um aber einer Antwort auf die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen autonomen Handelns im SED-Staat näher zu kommen, bedarf es meiner Ansicht nach verstärkt der Perspektive von unten, um eben neben der Makroebene des Staates die Ebene des einzelnen Individuums stärker in den Blick zu nehmen. Und für die Forschung scheint dieser Weg über diese mikrohistorischen Zugänge für die Charakterisierung der Gesellschaft in der DDR tatsächlich besonders relevant zu sein. Denn jenseits von Vorverurteilung und Schuldzuweisung muss es gelingen können, die individuellen Handlungsspielräume auszuloten, ohne sich aber nur eben auf besonders hervorstechende Einzelfälle zu konzentrieren. Nochmal, diese zu kennen und einzuordnen ist wichtig, doch sie allein bzw. einseitig zu betrachten, birgt die Gefahr, sich ein verzerrtes Bild vom Alltag der Psychiatrie der DDR zu erhalten. Denn trotz, wir hatten es schon angesprochen, des zeitlichen Abstands von über 30 Jahren, ist auch die Diskussion in der DDR-Forschung über Widerstand, Aufbegehren und Originalität einerseits und Anpassung, Mitläufertum, Mittäterschaft andererseits längst nicht abgeschlossen. Und mit dem Teilbereich Psychiatrie wollen wir uns auf einen besonders relevanten Bereich zum Verständnis des Funktionierens und Nachwirkens diktatorischer Strukturen konzentrieren, denn die Beteiligten waren doch unausweichlich selbst Teil des Systems. Wenig ist auch bekannt, zum Beispiel über sogenannte Nischen oder besser Räume, in denen Akteure wirken und die sie möglicherweise für sich oder auch für Patienten innerhalb der Psychiatrie und somit in der Gesellschaft als, ich sag mal, Schutzraum nutzen konnten.
Eckhard, was mir da einfällt, was du vielleicht noch erwähnen könntest, ich sagte ja bereits, dass ich mich vor allem auf Akten aus den Archiven stütze. Die drei anderen Teilprojekte der drei anderen Hochschulen, also auch ihr in Rostock, habt methodisch noch andere Forschungszugänge. Das ist auch, leitet sich ja auch aus diesen Erläuterungen von dir gerade ab. Ihr befragt auch Zeitzeugen, was ja gerade in Corona-Zeiten jetzt momentan gar nicht so einfach ist. Welche Rolle spielen denn bei euch im Teilprojekt so persönliche Erinnerungen von ehemals in psychiatrischen Einrichtungen tätigen oder auch dort eingewiesenen bzw. behandelten Menschen?
Also, wie du schon sagtest, wichtige Zugänge sind neben der gezielten Suche in Archiven die Befragung von Zeitzeugen. Also mittlerweile konnten wir über 70 Interviewen aus psychiatrischen Universitäts- sowie Bezirksnervenkliniken, Zeitzeugen aus dem ärztlichen, pflegerischen, fürsorgerischen und psychologischen Bereich und auch ehemalige Patientinnen und Patienten. Und dazu recherchieren wir auch in den Archiven des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, in den Landesarchiven und in Überlieferungen in lokalen Einrichtungen, also zum Beispiel Klinikarchiven. Damit soll es möglich sein, auch die Entwicklung und Maßnahmen von der Führungs- über die vermittelnde Ebene der Bezirks- und Kreisärzte bis hin zu lokalen Entscheidungsträgern mit ihren jeweiligen Kompetenzen, Beschränkungen und den Auswirkungen ihres Handelns nachzuverfolgen. Auch das soll helfen, insgesamt ein möglichst realitätsnahes Bild des durchaus als ambivalent erlebten psychiatrischen Alltags von Patienten und Personal nachzuzeichnen.
Ich denke, Eckhard, das war ein gutes Schlusswort in unserem Podcast hier auf den SISAB-Seiten. Vielen Dank, Eckhard. Und natürlich freuen wir uns, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit dabei waren. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Genau, vielen Dank.